Hallo, ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle
Currywurst.
und Mord.
Betty.
Ich bin sehr gespannt. Es ist ja höchste Zeit, mal wieder etwas Geheimnisvolles zu hören.
Ja, geheimnisvoll trifft's gut. Und heute bin übrigens ich dran und Betty gibt ihren Senf dazu.
Jawohl, aber gerne. Ja, es gibt ja auch interessante Reaktionen in unseren verschiedenen Chats. Das finde ich sehr schön, dass unsere Hörer so nett Nachrichten schreiben.
Die nächste Frage ist, sind Betty und Charlie ein Paar? Aber das verraten wir euch nicht.
Nein, nein, das verraten wir nicht.
Heute geht es um einen Fall, in dem viele Fragen offen bleiben. Es ist eine Geschichte einer jungen Frau, die eigentlich ganz am Anfang ihres Lebens steht. Es geht um Sandra. Sandra ist 17, hat gerade eine Ausbildung zur
Fachangestellten.
Hotelfachangestellten gemacht, genau.
Finde ich mega spannend. Ich liebe Hotels.
Ja, sie zieht deswegen in eine WG in Höxter. Also ihre Eltern wohnen auch nicht so weit weg, aber irgendwie hat Sandra sich gewünscht, dass sie so einen neuen Lebensabschnitt.
Ja, ein Hotel ist ja eigentlich immer so ein neuer Lebensabschnitt, ne? Meistens ist man ja nicht in dem Ort, in dem man herkommt, ne? Weil hier der Ruhrpott ist nicht so spannend.
Aber also die Ausbildung ist recht in der Nähe, aber sie will halt quasi, ja, ihre Eigenständigkeit mit dem Ausbildungsbeginn durch diesen neuen WG-Einzug oder Auszug von zu Hause zelebrieren und wahrscheinlich auch so ein bisschen mein erstes Gehalt, mein erstes Geld und ein bisschen von Mamas und Papas Augen. Genau.
Genau.
Sandra ist sehr lebensfroh und voller Pläne. Jetzt wenige Wochen davon entfernt halt diese Ausbildung zu beginnen. Also sie hat den Vertrag schon unterschrieben. Sie hat aber die Arbeitsstelle jetzt ja nur erstmal probehalber angetreten und jetzt soll es in ein paar Wochen richtig losgehen. Sie hat erstmal so hospitiert oder reingeschnuppert. Es ist jetzt eine Juninacht des Jahres 2013. Da endet auch ihr Leben. Die Frage, die jetzt gleich kommt, war es ein tragischer Unfall, ein Suizid oder was ist noch in dieser Nacht passiert? Aber jetzt kommen wir erstmal zu der Frage, wer war Sandra überhaupt? Sandra Gallinger war im Jahr 2013 17 Jahre alt. Eine junge Frau und sehr offen und lustig in ihrem Umfeld, sehr kontaktfreudig wird sie beschrieben und jemand, der quasi mitten im Leben steht. Sie hat sich vor einigen Wochen von ihrem Freund getrennt und hat aber auch schon wieder eine neue Beziehung. Ich nenne jetzt den Ex-Freund hier Matthias und Jonas ist ihr neuer Freund, aber die heißen in Wahrheit anders. Ja, sie hat jetzt mit ihrem neuen Freund auch schon Pläne für die Zukunft und genießt ihr ganzes Leben. Sie lebt jetzt in dieser neuen WG mit einer Freundin, die sie von Schulzeiten her kennt, in Höxter. Ja, und für Sandra ist das jetzt so wirklich so ein Schritt in die Selbstständigkeit und ein Stück Erwachsenwerden. Ja, ab 1. August soll dann, wie gesagt, ihre Ausbildung beginnen. Ihre Eltern leben im Weserbergland, also auch noch Kreis Höxter, aber so ein bisschen entfernt. Jetzt, die Gegend kennt Sandra schon und immer wenn sie jetzt Fragen oder Sorgen hat, sind die Eltern immer noch in der Nähe. Ja, 17 ist halt auch, na, du bist halt noch nicht ganz volljährig. Ihr 18. Geburtstag ist auch nicht mehr weit weg. Alles deutet darauf hin, dass Sandras Leben jetzt so richtig losgeht und sie freut sich so richtig. Die Eltern tun sich so ein bisschen schwer mit der Vorstellung, dass ihre Tochter jetzt ein bisschen weiter weg ist und haben damit so ihre Problemchen, aber die stimmen dann letztendlich zu, als sie sagt, sie möchte mit dieser Freundin in die WG ziehen, die ja jetzt schon 18 Jahre alt ist. Genau. Und Sandra plant jetzt schon ihren 18. Geburtstag mit Vorfreude und sucht sich schon eine Location, wo sie denn demnächst feiern könnte.
Ja, das wird ein Riesenereignis, ne? Dass es da richtig so eine tolle Party gibt.
Richtig. Und diesen Punkt geben die Eltern hinterher auch an, warum sie nicht glauben, dass Sandra Suizid begangen hat. Es ist jetzt in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2013 und da findet eine Party in der WG statt. Es ist so eine ganz normale Sommernacht, ne? Also schön warm. Und ein Teil der Party findet halt drin und ein Teil findet im Garten statt. Also die Wohnung scheint einen Garten zu haben. Und es kommen immer mehr Freunde vorbei und man trinkt auch und feiert. Auch Sandras neuer Freund ist jetzt dort, den wir hier Jonas nennen. Ja, Sandra zeigt auf der Party einem anderen jungen Mann den Garten und sie unterhalten sich sehr ausführlich und sind sich auch sehr nahe im Gespräch. Das gefällt Jonas so gar nicht, weil die sind wirklich lange weg und führen ein langes intensives Gespräch. Da sie auch recht frisch zusammen sind, findet Jonas einfach, dass Sandra ihm seine Aufmerksamkeit schenken sollte. Ne? Sandra ist auch ein sehr hübsches Mädchen. Sie hat so rötlich-braune Haare, braune Augen und die Haare sind sehr lang und dicht. Sie hat auch eine sehr schöne Figur, also schon ein Mädchen, wo man sagt, da guckt man gerne mal hin. Vielleicht macht auch dieser Punkt den Jonas gerade so ein bisschen eifersüchtig. Der Abend ist erst ja, wie gesagt, sehr unspektakulär. Dann wird halt diese Situation hinterher so ein bisschen wichtig. Jonas ist dann sehr eifersüchtig. Er sucht Sandra dann und findet sie dann draußen mit dem anderen jungen Mann und es kommt dann zu einem Streit. Er sagt dann, hör mal, wir sind jetzt hier frisch zusammen und das geht so nicht. Ich meine, mit 17, 18, da schwingen auch schon mal die Gemüter so ein bisschen über. Und Jonas ist jetzt so sauer, dass er sagt, hör mal zu, kannst du mich mal, ich verlasse jetzt die Party. Ob die jetzt Schluss machen, weiß man nicht, aber der Jonas haut jetzt Wut in Brand ab. Sandra ist total verzweifelt und die Tränen laufen und sie rennt ihm hinterher und sie hat's offenbar so eilig, dass sie ihm sogar barfuß hinterherläuft und versucht, die Situation zu entschärfen.
Ach du Schreck.
Ja, und sagt, Jonas, ne, bitte verlass mich nicht, bitte geh nicht einfach, bitte bleib bei mir. Rennt ihm hinterher. Sie hat weder Tasche noch Ausweis noch Handy dabei oder andere persönliche Dinge. Und wie gesagt, sie ist barfuß. Ich meine, im Sommer im eigenen Garten und so, das kann ich mir schon vorstellen, dass man da gerade keine Schuhe anhat.
Ja.
Sie möchte ihn aber unbedingt finden und läuft ihm jetzt hinterher. Also Sandra plant halt in diesem Moment nicht länger wegzubleiben und sie wollte einfach nur mit ihm reden und den Streit klären. Irgendwie versuchen, Jonas zurückzuholen. Es ist auch so, dass sie Jonas einholen kann bis zum Kreisverkehr in Höxter in der Gegend Papenbrink und Gartenstraße nahe einer Apotheke. Bis hierhin gehen sie dann einen gemeinsamen Weg und es scheint sich so wieder ein bisschen zu entspannen zwischen den beiden. Und er sagt aber jetzt, du hör mal, geh jetzt zurück nach Hause. Wir haben das jetzt geklärt. Ich muss mich jetzt erstmal einkriegen. Es ist also soweit ist alles gut. Ne? Die Beziehung ist gerettet. Und er schickt sie aber jetzt zurück. Er sagt dann jetzt, du, ich gehe jetzt nicht mehr mit auf die Party. Er wartet aber in der Nähe und schaut auch, dass sie wirklich auf den richtigen Heimweg kommt. Also er schaut noch hinterher und wartet zumindest, bis sie dann an der Ecke wieder zurück ist. Und dann macht er sich selbst auf den entgegenliegenden Heimweg.
Zeugen. Ist er zu Fuß oder hat er ein Auto?
Nee, er ist auch zu Fuß. Die haben auch alle auf der Party getrunken und er scheint da in der Nähe zu wohnen. Und Zeugen beobachten dann später eben auch seine Aussage, dass er Sandra nach Hause geschickt hat, gewartet hat an der Ecke, bis sie wieder Richtung Haus geht und sich dann erst selbst auf den Weg gemacht hat. Später sagt auch eine Autofahrerin, sie hat kurz mit ihm gesprochen, weil sie eben wohl dieses erhitzte Gespräch am Anfang mitbekommen hat und gefragt hat, ob sie helfen kann. Und sie hat auch selber gesagt, dass sie bemerkt hat, dass sich dann das Gespräch beruhigt hat, sich das so gelegt hat, man gesehen hat, dass er wirklich bemüht war, dass seine Freundin nach Hause kommt, weil er auch gesagt hat, du mit deinen kalten Füßen und es wird ja nachher frisch, geh jetzt bitte nach Hause. Dann kommt der entscheidende Punkt. Sandra kommt nämlich nicht zurück in der WG an. Stattdessen läuft sie weiter Richtung Innenstadt, in Richtung Friedhof, in Richtung der Brücke über der B64. Die wird später jetzt zum zentralen Ort unseres Falles. Etwa 800 Meter liegen jetzt zwischen dem Kreisverkehr und dieser Gegend. Warum jetzt Sandra weiterging, weiß jetzt niemand. Vielleicht hat sie jetzt gehofft, so Jonas dreht jetzt doch nochmal um. Und er läuft ihr so ein bisschen dramatisch hinterher und er kommt dann doch wieder mit. Man weiß es nicht. Vielleicht wollte sie sich aber auch beruhigen. Oder vielleicht hat sie sich dann gedacht, boah, ich guck jetzt mal, ob ich jetzt nochmal jemand anderes treffe, mit dem ich mich ausquatschen kann. Vielleicht kommt mir jemand von der Party entgegen. Ich muss jetzt auch erstmal meinen Kopf klar kriegen. Was jetzt genau ihr Grund ist, das weiß man nicht. Und hier beginnt so ein bisschen, ja, die dunkle, graue Zone des Falls, wo man jetzt nur noch vermuten kann. Zur gleichen Zeit soll auch Sandras Ex-Freund Matthias unterwegs gewesen sein. Er kommt von irgendwoher, war wohl auch mit Freunden feiern, aber jetzt nicht auf dieser WG-Party von Sandra, sondern irgendwo anders. Gegen etwa 1:30 Uhr oder kurz davor, bleibt dann der Matthias allein zurück. Später wird vermutet, dass Sandra und Matthias sich dann an der Brücke getroffen haben könnten. Weiß man nicht, weiß man jetzt nicht so ganz genau. Was vermutest du? Wie wahrscheinlich ist es so, dass du dein...
Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das abgesprochen ist. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, sie hätte jetzt unmittelbar direkt mit dem Handy das ausgemacht, weil die war ja auf einer Party. Die ist nicht davon ausgegangen, dass sie die Party verlassen wird. Die wusste nichts von einem Streit. Kann ich mir jetzt ehrlich nicht gesagt nicht vorstellen. Es sei denn, sie hätte jetzt spontan ihr Handy genommen und ihrem Freund gesagt, komm, ich bin auf der Brücke.
Nee, also ihr Handy hat sie dabei, aber viel...
Hat sie nicht dabei, also dann... Würde ich nicht denken, dass es abgesprochen ist.
Es sei denn, sie hat vielleicht jemanden getroffen. Naja, man kennt so ein, zwei Nummern auswendig, die eigene und vielleicht noch von einer weiteren Person. Vielleicht ist es die des Ex-Freundes. Und dann hat er gefragt, du, kann ich mal immer dein Handy benutzen? Ich muss kurz anrufen, dass er dann dahin gekommen ist. Das könnte ja auch sein. Auf jeden Fall treffen die sich später jetzt wohl auf der Brücke, ob zufällig oder abgesprochen, ist jetzt ungeklärt. Dass sie sich dort aber begegnet sind, wird erst von einem Zeugen 9 Monate später weitergegeben, der das dann da beobachtet hat. Das ist jetzt nach dem Tattag und hat dann gesagt, ja, gegen 2 Uhr morgens bzw. nachts hätte er oder ein Paar wohl auch streiten sehen. In der Fernsehsendung Aktenzeichen XY soll, ja, wie gesagt, dann auch angedeutet worden sein, dass Sandra und ihr Ex-Freund nach der Trennung kein gutes Verhältnis mehr zueinander gehabt hätten. Das ist jetzt nochmal so, aber das war jetzt nur in der Falldarstellung so. Und ob das jetzt wirklich so war, ich meine, okay, welches Pärchen trennt sich hier im Guten und sagt, haha, es ist alles in Ordnung. Ob das jetzt wirklich so war oder nicht, können wir jetzt nicht ganz genau sagen. Also die Brücke über der B64.
Also da stehen die jetzt mitten in der Nacht auf dieser Brücke und streiten sich und laut und...
Auf jeden Fall, da muss sich der Täter oder wer auch immer oder sie selbst sich entschieden haben, komme ich jetzt lebend nach Hause oder nicht. Wie gesagt, der Zeuge, der das einräumt, dass sich da ein streitendes Pärchen befunden hat, äußert das erst 9 Monate später. Und das ist auch irgendwie schon krass, weil ich kann dir nicht sagen, was ich vor 9 Monaten gemacht habe, aber okay.
Ja, also vielleicht war es ja eine so derartig auffallende Situation. Und das ist ja nun auch ein kleiner Ort. Und in so einem kleinen Ort fällt sowas vielleicht viel extremer auf als bei uns in der Großstadt, wo ständig irgendwelche Pärchen streiten. Dann können wir uns das viel schlechter merken, weil einfach viel zu viel los ist. Und dort ist das vielleicht so eine Sensation, dass nachts um 2 sich auf einer Autobahnbrücke ein Paar streitet, dass einem das sehr gut in Erinnerung bleibt.
Also man muss sich das jetzt so vorstellen. Die junge Sandra ist barfuß, ohne Handy und ohne Tasche. Und es ist mitten in der Nacht... Auf dem Weg durch Höxter eine Brücke nahe eines Friedhofs, also das ist schon Gruselfilmkulisse. Und irgendwann, in diesen Minuten zwischen dem Streit, nächtlicher Einsamkeit und vielleicht einer weiteren Begegnung, geschieht etwas, das Sandras Leben beendet. War sie jetzt allein? War jemand bei ihr? Kam es zu einem Streit? Oder wurde sie festgehalten? Oder wurde sie gestoßen? Das sind jetzt alles Antworten oder Fragen, die wir uns stellen, worauf wir keine Antwort haben. Um 2.15 Uhr fährt ein älterer Mann mit seinem Enkel oder geholt hat nach Hause auf der B64. Sie kommen ebenfalls von einer Party zurück. Dann entdecken sie etwas auf der Fahrbahn und er hält an. Was dort liegt, ist Sandra. Sie ist sehr schwer verletzt, noch lebend, aber hat massive Kopfverletzungen. Sie ist etwa 6 Meter tief von der Brücke auf die Fahrbahn gestürzt. Der Mann reagiert sofort und holt Hilfe. Sandra wird per Hubschrauber in das Uniklinikum Göttingen geflogen. Doch ihre Verletzungen sind so schwer, dass jede Hoffnung am seidenen Faden hängt. Hier wird der Fall besonders erschütternd, denn Sandra stirbt noch nicht sofort am Fundort, sie lebt noch. Natürlich kommt sie nicht mehr, also sie kommt bei solchen Kopfverletzungen nicht mehr zu Bewusstsein. Zwischen dem Sturz und ihrem Tod liegen jetzt Stunden, in denen die Familie plötzlich aus dem Leben gerissen wird, ohne zu wissen, was genau geschieht.
Das Schlimme ist ja auch, dass man ihre Familie gar nicht benachrichtigen kann, weil man gar nicht weiß, wer ihre Familie ist. Ne?
Genau, im Moment ist es ein unbekanntes Mädchen, was jetzt im Krankenhaus liegt. Sandras Eltern sind mit ihr am nächsten Tag verabredet und sie wundern sich, dass Sandra nicht kommt. Am Abend des 15. Juni 2013 warten sie immer noch auf ihre Tochter. Sie sollte nach Hause kommen zum Mittagessen, ist sie aber nicht. Okay. Es wird immer später und Sandra erscheint nicht. Aber um 21.30 Uhr klingelt es. Die Eltern denken sich, naja, vielleicht hat sie sich verspätet. Als sie die Tür aufmachen, steht da nicht ihre Tochter Sandra, sondern die Polizei. Die Beamten überbringen die Nachricht, dass Sandra einen schweren Unfall gehabt habe. Da Sandra keinen Ausweis hatte, so wie du das gerade auch gesagt hast, oder sonst irgendwas bei ihr trug, war ihre Identifizierung ziemlich schwer. Wie genau die Polizei schließlich auf ihre Spur kam, bleibt jetzt offen. Also das konnte man jetzt aus meinen Quellen nicht ersehen, wie sie jetzt darauf gestoßen sind, dass Sandra oder dass es Sandra gewesen sein könnte.
Naja, es ist ein kleiner Ort und vielleicht hat jemand von den Pflegern sie erkannt oder von den Besuchern sie erkannt.
Ja, oder vielleicht haben auch dann die Mitbewohner.
Und unsere Sandra fehlt, genau.
Genau. Mhm. Ihre Eltern fahren gemeinsam mit Sandras Bruder ins Krankenhaus. Ja, und der Vater bestätigt dann, dass es sich also bei der schwer verletzten jungen Frau um seine Tochter Sandra handelt. Die Eltern sitzen hilflos am Bett am nächsten Tag, dem 16. Juni 2013 um 12.31 Uhr, stirbt Sandra tatsächlich an ihren schweren Verletzungen. Und das ist auch der Hochzeitstag ihrer Eltern.
Ah, wie schrecklich.
Ja, also das ist besonders schlimm. Also das ist so, also da kannst du ja wirklich jeden Tag oder jedes Jahr, dann denkst du, okay, es ist unser Hochzeitstag und unsere Tochter ist verstorben. Die Mutter und der Vater äußern später in einem Interview, dass sie denken, dass Sandra wirklich versucht hat zu kämpfen, innerlich so. Heute ist der Hochzeitstag meiner Eltern, noch miterleben konnte und dass sie durchhalten wollte. Also das sagst du der Vater. Und
das sagt man so manchmal. Das kenne ich auch was von.
Aber sie hat es dann halt leider nicht geschafft. Und dieser Tag ist jetzt auch für immer ein Verlust. Zunächst geht die Polizei von einem Unfall aus oder von einem Suizid. Also nur, weil sie auch Alkohol im Blut hatte, dass sie da unvorsichtig vielleicht rumgeklettert ist oder eben, weil sie dann Streit mit ihrem neuen Freund hatte, dass sie sich das Leben genommen hat. Und für die Familie ist das aber kaum vorstellbar. Sandra widersprechen von Anfang an dieser Theorie und sie beschreiben ihre Tochter wirklich als lebensfroh und glücklich und voller Zukunftspläne. Und eine junge Frau, die jetzt ihren 18. Geburtstag feiert, die stürzt sich doch nicht so in den Tod, sagt ihr Vater. Später wird halt diese Einschätzung in Frage gestellt, denn der Gedanke an den Unfall wirft plötzlich einige Probleme auf. Wie soll Sandra alleine denn über das Brückengeländer geklettert sein? Warum sollte sie sich dort nachts ohne erkennbaren Grund hinstellen und hinaufklettern? Und wenn es ein Suizid gewesen wäre, warum passt dann vieles in ihrem Leben nicht in dieses Bild? Das bedeutet jetzt nicht, dass es eine sichere Alternative dazu gibt, aber es erklärt auch nicht, oder es erklärt auch jetzt nicht, warum es dazu gekommen ist. Trotzdem verschiebt es jetzt den Fokus der Ermittlung. Wie gesagt, 9 Monate später, mit Zeugenaussage eines Mannes an der Brücke, kommt diese Einschätzung schließlich ins Wanken. Warum der sich aber so spät erst gemeldet hat, das kann man auch nicht sagen. Nach der Aussage des Mannes geht dann die Polizei von diesem Tötungsdelikt auf. Und ja, was jetzt noch auffällig ist, was später in Aktenzeichen XY gesagt wird, ist Sandras Handtasche. Soll später bei einem Mann gefunden worden sein. Und laut der Dokumentation soll es sich um den damaligen Ex-Freund gehandelt haben. Aber eine weitere Theorie sagt auch, es ist auch ein völlig fremder Mann in Verdacht geraten. Also, und dann hat sie ja wohl doch irgendwie Sachen damit bei gehabt. Genau solche Lücken machen den Fall jetzt sehr schwierig, weil das lässt ja jetzt viele, viele Theorien offen. Ich habe mich halt dann, als ich das recherchiert, auch gefragt. Vielleicht hatte sie ihre Handtasche auch wirklich nicht dabei und einer der besoffenen Gäste war in ihrem Zimmer und hat sich ihre Handtasche gemopst.
Ja.
Könnte ja auch sein. Weil wenn man jetzt betrunken ist, kommt man immer auf die merkwürdigsten Ideen.
Denn wir hatten ja keine Handtasche mit. Also kann das nicht ein Hinweis auf den Mord unbedingt sein. Aber es könnte ein Hinweis auf eine Absprache sein oder auf eine Verabredung sein, dass die beiden, dass der Ex-Freund den Täter kannte und den Täter sozusagen mit dem irgendwie gemeinsame Sache machte.
Jahre vergehen, denen die Familie jetzt großen Schmerz erleidet. Die Ungeklärtheit wächst, die Ungewissheit ist ständiger Begleiter von der Familie. Schließlich entscheidet man sich, den Fall nochmal öffentlich zu geben. Und zwar am 5. Juni 2019 wird der Fall noch einmal bei Aktenzeichen XY gezeigt. Nach der Ausstrahlung gibt es 17 Hinweise zu dem Fall. Und das sind offenbar die meisten Anrufe dieser Sendung.
Ja, 17 sind nicht gerade viel.
Auch hier gab es eben einen Anrufer, der sagt, er erinnere sich daran, zur fraglichen Uhrzeit einen Streit in der Nähe der Friedhofsbrücke mitbekommen zu haben. Er habe diesem Vorfall damals keine Bedeutung geschenkt. Aber nachdem er jetzt die Sendung gesehen hat, wollte er das einfach mitteilen. Aber es ist jetzt ja 6 Jahre später. Und ob man sich da jetzt noch zuverlässig erinnern kann, das ist immer so eine Sache. Im Juni 2019 durchsucht die Polizei dann nochmal die Wohnung von Sandras Ex-Freund in der Höchsten Altstadt. Aber auch dort gab es jetzt keine, ja, tatkräftigen Beweise. Und er streitet auch ab, dass es in der Tatnacht zu einer, ja, Auseinandersetzung zwischen ihnen gekommen sei. Die Polizei geht nach heutigem Stand eher von einem Tötungsdelikt aus. Sie hält zwar nichts für theoretisch ausgeschlossen, aber alles, was jetzt so letztendlich auch nochmal durch Hinweise eingekommen ist, Jahre später, halten sie für einen Suizid doch eher für unwahrscheinlich oder einen Unfall. Die Annahme von der Polizei lautet, Sandra wurde vermutlich von jemandem von der Brücke gestoßen. Und das deutet nicht auf eine Verkettung unglücklicher Umstände hin. Die Familie und die Gedenkstätte. Also besonders berührend ist, dass die Mutter an der Friedhofsbrücke eine kleine Gedenkstätte eingerichtet hat für ihre Tochter mit Blumen und einem Holzkreuz und einem Foto ihrer Tochter. Aber das ist schon mehrfach zerstört worden. Also da sind immer wieder auch Leute gekommen, die dann diese Gedenkstätte geschändet haben. Tatsächlich hat man in der Silvesternacht 2013 hat da jemand sogar einen umgesägten Baum an die Stelle gestellt. Einfach komisch. Um die Gedenkstätte zu.
Sehr merkwürdig.
Und die Mutter hat halt ja seelische Wunden bis heute, die nicht heilen. Also sie haben ja noch einen Sohn, aber das Fehlen von Sandra ist in der Familie auch Jahre später noch spürbar. Fragt sich halt bis heute, ne, wie der Täter leben kann und hofft einfach, dass er vielleicht doch eines Tages nicht mehr mit der Schuld leben kann und dann doch noch gesteht, was in dieser Nacht passiert ist. Und wie gesagt, also jetzt, wenn wir das noch einmal durchgehen, hier muss man sauber trennen, was ist jetzt Theorie und was ist, was könnte passiert sein. Sandra ist damals ihrem Freund gefolgt aus der WG-Party barfuß. Später befand sie sich im Bereich der Brücke. Wie sie da hingekommen ist oder warum sie da hingegangen ist, das weiß man nicht. Wurde dann schwer verletzt auf der B64 gefunden und stirbt dann später im Krankenhaus. Aber nicht gesichert ist, mit wem war sie jetzt ganz letztlich zusammen, ne? Hat sie vielleicht nach dem Treffen mit ihrem Ex-Freund noch jemanden getroffen? War das wirklich ihr Ex-Freund oder wird das jetzt nur vermutet, sah ihm nur ähnlich? Kam es an der Brücke jetzt wirklich zu einem Streit? War da vielleicht noch eine ganz andere Person? Es gibt jetzt diese ganzen Fragen. Gab es Eifersucht oder Wut oder Zurückweisung? Hat der Ex-Freund vielleicht gesagt, lass es uns nochmal miteinander versuchen? Haben sie sich deswegen gestritten? Der Fall Sandra wirft für mich jetzt einfach die Frage auf, wie kann man einem 17-jährigen Mädchen das Leben nehmen? Der Täter wird heute noch leben. Wenn es jemand aus ihrem Umfeld war, die waren alle so 17, 18 damals, jetzt in den 30er. Vielleicht kommt hier der Täter doch irgendwann dazu und kann damit nicht leben und sagt, ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich muss mich erleichtern, ich gestehe es. Und das war der Fall von Sandra Gallinger.
Das ist ein sehr trauriger Fall mit 17. So früh aus dem Leben gerissen, das ist nun wirklich sehr unglücklich.
Ja.
Das arme Mädchen.
Was sagst du? Glaubst du, dass es der Ex-Freund war oder jemand Fremdes? Glaubst du an einen Unfall oder an Suizid?
Das könnte natürlich auch Suizid gewesen sein, denn warum rennt die direkt danach auf eine Brücke? Also das deutet doch eher auf einen Suizid hin. Nur weil der Typ sich ja gerade Theater macht. Aber vielleicht fühlt sie sich von Männern jetzt irgendwie verraten oder vielleicht hat sie auch gedacht, sie ist nur schwer verletzt und sie stirbt nicht dabei.
Oder er sieht das noch und kommt zurück und sagt, nein, ne, lass uns wieder vertragen.
Ja, ich verstehe, dass man mitten in der Nacht seinem Freund barfuß hinterherrennt in der Sommernacht, aber im Film wäre das jetzt auch gut ausgegangen, ne? So eine Julia Roberts, die jetzt barfuß ihrem Freund hinterher rennt oder so und dann kommt Musik und er umarmt sie, das wäre gut ausgegangen. Aber in der Realität ist das offensichtlich ganz anders ausgegangen und der ist dann gegangen und sie rennt dann zielstrebig zur Brücke. Also bei mir klingt das Ich überstelle mir auch vor, wie so ein 17-Jähriger jetzt versucht, eine andere 17-Jährige über ein Geländer einer Brücke zu stürzen. Das ist ja nicht so einfach, wie man denkt. Da ist man ja nicht nur geschubst worden, sondern das Geländer ist ja nun auch in einer gewissen Höhe. Musst du da jemanden auch drüber heben?
Ja, es sei denn, derjenige war nicht allein und hatte vielleicht auch seine Freunde dabei.
Das wäre natürlich noch eine Idee. Ja. Na, das wäre eine Idee. Alles sehr merkwürdig. Gut, okay, das ist ein bisschen mysteriös, der Fall. Vielleicht haben wir unsere Hörertheorien.
Genau. Also äußert mal eure Theorie. War es der Ex-Freund alleine mit Freunden zusammen? War es Suizid? Was denkt ihr? Danke, ihr Lieben, fürs Zuhören. Abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne Kommentare da.
Aber ja.
Und bewertet uns bitte. Vielen, vielen Dank.
Bis demnächst. Habt eine schöne Woche. Ciao.
Und geht nicht alleine, wenn euer Ex sich von euch trennt.
Oh ja. Oh ja. Bis dann. Ciao.
Lieben, tschüss.